Deutschlandfunk, Medias Res.
Und dazu begrüßt sie Antje Allrocken. Herzlich willkommen. Algorithmen verstehen keine Ironie, doch nicht nur Computerprogramme kommen schlecht mit uneindeutigem Witz zurecht. Auch viele Communities bewegen sich im Netz in ihren eigenen Filterblasen. Und wenn dann doch mal ein ironischer Kommentar viral geht, dann ist der nächste Shitstorm nicht weit. So geschehen am verlängerten Osterwochenende. Dabei ging es um die Frage, ob die Influencerin und Comedian Inissa Amani von den Medien als Komikerin bezeichnet werden darf oder nicht. Amani selber sagte dazu im Rahmen der Verleihung der sogenannten Influencer Awards vor einer knappen Woche:
Ein Grund allerdings, warum ich ganz oft denke, Alter, ich habe keinen Bock mehr auf Stand-up-Comedy, ist die Bezeichnung, die hier in Deutschland, vor allem so von der alteingesessenen deutschen Presse, gerne verwendet wird. Nämlich, die sagen ganz oft so, die Komiker und die Komikerinnen. Und ich denke immer so, was für Komiker, Alter, was ist das? Dieser Begriff ist so unsexy. Jedes Mal ich so, Alter, das heißt Stand-Upper, Stand-Upper, wir sind Stand-Upper.
Ja, haben wir jetzt verstanden. Die Journalistin Anja Rützel, die ging auf Amanis Kritik in einem Artikel ein, den sie vor wenigen Tagen für Spiegel Online verfasste. Die 46-jährige Rützel bezeichnete den Vortrag, aus dem der O-Ton, den wir gerade hörten, stammt, wörtlich als extrem sonderbar. Und sie zitiert Amani, die bei besagter Veranstaltung androhte, nach Nicaragua auszuwandern, um dort Papayas zu züchten, sollte sie von der Presse nochmal als Komikerin bezeichnet werden. Eine echte Drohung. Rützel framete den Begriff bewusst, indem sie ihn immer wieder nannte, und daraufhin brach ein regelrechter Shitstorm über Rützel los, ins Rollen gebracht von Amani. Eine mediale Schlammschlacht also, über deren Auswirkungen ich jetzt mit Sonja Zekri sprechen möchte. Guten Tag, Frau Zekri.
Guten Tag, Frau Allrocken.
Sie sind Ressortleiterin des Feuilletons bei der Süddeutschen Zeitung. Wie kann eine Berufsbezeichnung Komiker, das ist ja nun kein Schimpfwort, so einen Shitstorm auslösen?
Für Inissa Amani ist es ja offenbar nicht nur eine Bezeichnung für das, was sie tut, sondern sie betrachtet das als abwertend, möglicherweise, weil es manchmal so gebraucht wird im Sinne von, na du Komiker, du Komikerin, also abwertend, oder weil sie es in Verbindung bringt mit weißen alten Komikern und weißen alten Männern, und sie sagt eben, sie macht Stand-up, und dieses Verständnis und dieses Selbstzeugnis sozusagen versucht sie relativ aggressiv, muss man sagen, ja auch durchzusetzen.
Hinter dieser Aufregung über den Begriff Komiker versus Comedian steckt ja vielleicht noch mehr, nämlich die alteingesessene Presse, wie Amani es nennt, und damit eben Medien wie Spiegel Online auch meint, vielleicht die Presse insgesamt auch. Amani hatte dazu am Wochenende auf Instagram noch geschrieben, der Spiegel habe mal einen anspruchsvollen Ruf gehabt. Inzwischen seien sich aber alle Intellektuellen Deutschlands einig, dass es quasi ein, Zitat, Schrott-Klatschblatt mit ein paar politischen Alibi-Themen seien. Und auf Twitter legte sie nochmal nach und schrieb, tja, wir sind eben die neue Presse, nur mit mehr Reichweite. Später wurde dieser Tweet dann wieder gelöscht. Haben wir es da mit einer Art Machtkampf zu tun zwischen zwei Vertreterinnen der alten und den neuen Medien?
Ja, was mich, wenn ich Ihnen so zuhöre und auch nochmal den Beitrag höre, was mich ja so erstaunt, ist ja die enorme Humorlosigkeit. Man könnte das Ganze natürlich auch auf eine viel leichtere Weise nehmen. Einer sozusagen spielt einen Witz an, der andere greift den Witz auf. Es ist so ein bisschen so eine Frotzelei. Und jetzt, so wie Sie sagen, kriegt es dann auch in der Auseinandersetzung so eine große Schärfe. Ich würde sagen, dass beide, also einmal die Influencer und die Comedians und die Medien oder sozusagen Presseerzeugnisse, Zeitschriften, Zeitungen oder auch Fernsehsender, einfach etwas völlig Unterschiedliches tun.
Ja, nochmal zurück zum Argument der Reichweite, das Amani ja bringt. Sie selber hat auf Instagram 500.000 Follower, andere Influencer-Kollegen dann nochmal mehr. Da können alte Medien wie wir, sag ich jetzt mal, nicht mehr mithalten. Wir halten häufig den Qualitätsjournalismus dagegen. Reicht das aus?
Ich weiß nicht, ob man jetzt wirklich Reichweiten so messen sollte. Man kann das machen. Ob einem das so viel bringt, weiß ich gar nicht, weil die Reichweite, wie wird eine Zeitung weitergegeben, wen erreicht man übers Internet, das ist ja dann tatsächlich auch sehr weit. Aber es sind einfach zwei völlig unterschiedliche Arten, sich einem Thema zu nähern. Und bei Influencern oder bei Leuten, die eben eine große Community auf Facebook haben oder Twitter oder Instagram, was ja im Moment sehr, sehr angesagt ist, wo Enisa Imani ist. Da geht es ja weniger darum, einen Gegenstand zu analysieren, kritisch zu beleuchten, also auch schon das Wort Kritik enthält ja sozusagen schon so eine Analyse, sozusagen die Kritik im Sinne von einer kritischen Beleuchtung. Da geht es ja dann doch eher um Fragen von, ich finde etwas gut, das zeige ich euch, ich möchte, dass ihr das auch gut findet. Also sozusagen die Katzenliebhaber-Community lässt sich dann Katzenpflegeprodukte zeigen.
Das fände jetzt Frau Imani nicht so lustig vielleicht, wenn wir uns über Katzenfotos unterhalten.
Man kann es natürlich auch auf Kultur, sozusagen auf Filme, auf Serien, es gibt auch Blogger, die über Bücher bloggen, das kann man machen, das hat aber eben dann sehr, sehr oft rein empfehlenden Charakter. Das ist nicht das, wo wir sagen würden im Feuilleton, das ist eine Art von Kulturberichterstattung, die tatsächlich analysiert, die kritisch ist, die auch eine Distanz zu ihrem Gegenstand hat. Das haben ja die Influencer gerade nicht, sondern sie sagen, ich finde das toll, das Buch, vergessen Sie das Katzenpflegeprodukt, das Buch, den Film, die Serie, von mir aus auch eine Ausstellung oder eine Comedian und ich möchte euch das empfehlen, findet ihr das doch auch gut?
Mit der Bitte um eine kurze Antwort, Frau Zeki, will Ihr Feuilleton noch die jungen Leute erreichen, die ja eher in den sozialen Medien gewohnt sind, das bestätigt zu bekommen, was sie eh schon denken?
Ich glaube, dass auch junge Leute eine kritische Auseinandersetzung wollen und das Feuilleton heute ist nicht mehr das Feuilleton vor 20 Jahren mit Großkritikern und nur Rezensionen, sondern wir haben ja auch eine Vielfalt an Formen und wir sehen ja auch, dass junge Leute sich für die Themen interessieren, künstliche Intelligenz, die wir machen.
Die Influencerin Enisa Imani erklärt dem alteingesessenen Journalismus für überflüssig und das Feuilleton erst recht. Und darüber sprach ich mit der Ressortleiterin des Feuilletons der Süddeutschen Zeitung Sonja Zekri. Vielen Dank. Und wir bleiben bei den Dinosauriern bzw. beim Kondor, obwohl hier weder der Vogel noch die Fluggesellschaft gemeint ist, sondern eine Zeitung. Und sie feierte vor kurzem in Chile 80. Geburtstag. Die Wochenzeitung ist ein wichtiges Sprachrohr der deutsch-chilenischen Gemeinschaft und Michael Marek hat die Redaktion besucht.
Ein Straßenkiosk im Zentrum von Santiago. Zigaretten und Lotterielose werden hier verkauft, Schokoriegel und die bunten Blätter der Boulevardpresse. Zwischen den beiden größten überregionalen Tageszeitungen, La Tercera und El Mercurio, springt ein blau-weißes Logo mit deutschsprachiger Schlagzeile ins Auge. Wer hat Angst vor dem bösen Wolf? Nicht Brexit, nicht Syrienkrieg. Der Zeitungsaufmacher beschäftigt sich mit der Frage, warum sich Wölfe in Deutschland wieder ausbreiten.
Wir bringen nicht mehr ausufernde Berichterstattung und Tagesaktuelles aus Politik und Wirtschaft. Wir haben es ziemlich reduziert, weil das lesen die Leute ohnehin in anderen Zeitungen, im Internet, sehen es im Fernsehen.
Sagt Arne Dettmann, Chefredakteur der deutsch-chilenischen Wochenzeitung Condor.
Nicht einmal die Wahl vom CDU-Vorsitz. Eine Nachricht wäre für uns jetzt, wenn es einen neuen Bundeskanzler, Kanzlerin gibt. Also irgendetwas Grundlegendes, also das Aufkommen der AfD, das stellt man dann einmal im Condor dar. Aber nicht das Tagesaktuelle, davon sind wir abgegangen.
Huelen, im Nordosten der chilenischen Hauptstadt. Eine kleine Seitenstraße im Stadtteil Providencia. Hier wohnt Santiagos Mittelstand. Ein mehrstöckiges, unscheinbares Wohnhaus. Die Fenster im Erdgeschoss sind vergittert. Im ersten Stock befinden sich die Redaktionsräume des Condor.
Generell vertrete ich nach wie vor die These, die Existenzberechtigung des Condors ist, deutsche Kultur und deutsche Sprache zu fördern, beizubehalten. Und eine Kultur erschließt sich in erster Linie über die Sprache.
Als deutschsprachige Wochenzeitung ist der Condor vor allem Sprachrohr und Brückenbauer der deutschsprachigen Gemeinschaft. Etwa 300.000 deutschstämmige Chilenen leben im Land, erklärt der in Hamburg geborene Chefredakteur.
Ich denke, eine Aufgabe ist, ein modernes, realistisches Deutschlandbild zu vermitteln. Das heißt, nicht antiquierte Vorstellungen von Deutschland wiederzugeben, einfach zu zeigen, wie ist Deutschland jetzt? Denn es gibt viele Leser, die vielleicht noch nie in Deutschland waren. Zum Beispiel das Thema Einwanderung in Deutschland, wie wird es diskutiert? Pro und Contra. Es ist halt nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen.
Der Condor erscheint jeden Freitag in Santiago de Chile und ist in erster Linie eine Abonnementzeitung. Finanzielle Unterstützung vom deutschen oder chilenischen Staat gibt es keine. Wie andere Printmedien kämpft der Condor mit der schwindenden Leserschaft und veränderten Mediengewohnheiten.
Wir haben einen völlig neuen Internetauftritt mit den sozialen Medien, mit einem elektronischen Abonnement und bedienen halt die Kanäle Facebook, Twitter, Instagram. Wir haben ein Newsletter eingeführt für unsere Leser, dass die also den Condor auch digital online lesen können auf ihrem Computer, auf ihrem Handy.
Die Auflage der Wochenzeitung liegt derzeit bei 7.000 Exemplaren. Etwa 20.000 bis 30.000 Leser erreicht der Condor von Patagonien über die Osterinsel bis hin zur Atacama-Wüste im Norden des Andenlandes. Sorgen bereitet Detmann vor allem das Anzeigengeschäft.
Die Situation ist nicht gerade leicht und das hat auch was hauptsächlich damit zu tun, dass Firmen generell nicht mehr so viel in Zeitungen Anzeigen schalten, sich auch, weil sie globalisiert und international ausgerichtet sind, sich dann auch fragen, warum soll ich diese Zeitung jetzt, sagen wir mal, durch eine Anzeige unterstützen, fördern?
Der größte Unterschied zwischen deutschen und chilenischen Medien, sich selbst in Frage zu stellen, das entspreche nicht der chilenischen Mentalität, so Detmann.
Was ich für sehr wichtig halte, ist, dass das journalistische Niveau der Zeitung, dass das gut sein muss, also sowohl was den Inhalt anbelangt, als auch die grafische Gestaltung, dass man das hält und nicht den Fehler macht, zu sagen, oh, wir sind jetzt knapp bei Kasse, dann müssen wir an der Redaktion sparen. Ob die Leute das dann auf ihrem Handy lesen und die andere Hälfte am Wochenende in der Druckausgabe zu Hause, ist ja in Ordnung, aber Hauptsache es wird gelesen.
Der Chefredakteur der deutsch-chilenischen Wochenzeitung Condor, Arne Detmann, war das in einem Beitrag von Michael Marek. Wir haben es gerade gehört, die Inhalte sind das Wichtigste für ein journalistisches Produkt. Diesen Bedarf bedient auch Google News. Alle Nachrichten des Tages findet man dort, heißt es. Die Suchmaschine sucht sich Nachrichten zusammen von den vielen Online-Nachrichtenseiten, die es in Deutschland so gibt. Bei Google News stehen die dann untereinander nach Themen und wahlweise nach Ressorts sortiert, als Link, garniert mit einem kleinen Vorschaufoto und einer Überschrift. Für dieses News-Angebot soll Google jetzt bezahlen. Das fordern mehrere Zeitungsverlage und private Fernseh- und Rundfunksender, deren Rechte die Verwertungsgesellschaft VG Media wahrnimmt. Genau 1,24 Milliarden Euro fordert der Verband. Mein Kollege Christoph Sterz verfolgt für uns das Thema. Erklären Sie uns bitte, wie kommt es zu dieser beeindruckenden Summe und überhaupt zu dieser Forderung?
Ja, die privaten Medienunternehmen, die sagen, liebes Google-Team, liebe Leute, ihr verdient ordentlich Geld mit unseren Inhalten. Ihr kopiert nämlich unsere Texte, so kurz die auch sein mögen. Ihr nehmt die euch von unseren Seiten, zum Beispiel von Bild.de oder vom Handelsblatt oder von Radio Regenbogen und dann stellt ihr die auf eure eigene Seite, eben auf Google News, und ihr profitiert damit von unseren Inhalten, weil ihr damit Geld durch geschaltete Werbung verdient. Ja, und da sagen eben die Verlage und Privatsender jetzt, dass sie deswegen mit genau 5% beteiligt werden wollen am Umsatz von Google in Deutschland. Und diese 5%, die ergeben dann diese 1,24 Milliarden Euro rückwirkend für mehrere Jahre.
Gut gerechnet, steht dieses Geld den Medienunternehmen denn zu?
Die Verwertungsgesellschaft VG Media, die sagt auf jeden Fall. Die vertritt auf dem Gebiet 25 private Medienunternehmen insgesamt. Und diese VG Media, die beruft sich auf das deutsche Leistungsschutzrecht. Das ist ein Gesetz, das gilt seit August 2013. Und da steht drin, dass Suchmaschinen jetzt nicht einfach kostenlos sämtliche Inhalte, egal was, von anderen Webseiten einfach so abgreifen können, sondern dass die eben dafür gegebenenfalls bezahlen müssen. Aber da steht auch drin, dass, Zitat, einzelne Wörter und kleinste Textausschnitte weiterverbreitet werden dürfen, ohne dass das was kostet. Und so kam es, dass bisher seit 2013 tatsächlich überhaupt gar kein Geld geflossen ist an die privaten Medienunternehmen von Google. Und anscheinend will VG Media das jetzt ändern.
Aber Google wird da jetzt nicht einfach das Geld überweisen, oder?
Nee, das ist eher nicht zu erwarten. Und Google hat gegenüber der IT-Seite heise.de auch gesagt, dass sie, Zitat, derlei haltlose Gedankenspiele nicht kommentieren. womit sie es ja kommentiert haben. Mhm. Und dass Google jetzt wohl eher nicht zahlen wird, das liegt auch daran, dass es in Sachen deutsches Leistungsschutzrecht noch einen offenen Rechtsstreit gibt zwischen VG Media und Google. Also das sind ja die Beteiligten auch jetzt. Da ist das Berliner Landgericht an der Sache dran, das es wiederum ans Europäische Gerichtshof weitergeben will. Und die sollen dann jetzt prüfen, ob dieses Leistungsschutzrecht in Deutschland, ob das überhaupt angewendet werden darf. Das ist noch nicht mal geklärt, genauso wie viele andere Details, ob man jetzt zum Beispiel 7 Wörter als Google von so einer Seite nehmen darf oder ob es mehr sein dürfen. Also da ist im Moment echt noch ziemlich viel offen.
Viele Baustellen, aber warum meldet sich VG Media dann trotzdem jetzt zu Wort?
Das ist wirklich eine große und schwierige Frage. Ich vermute mal, dass sie Google unter Druck setzen wollen. Also sieht das für mich aus. Und zwar auch mit Blick auf das europäische Leistungsschutzrecht. Das ist gerade beschlossen worden von der EU. Das hängt alles zusammen mit diesen Urheberrechtsentscheidungen, die ja in den letzten Wochen uns auch hier sehr stark beschäftigt haben. Und die VG Media, die meint, dass Google genau diese Entscheidung zum Anlass nehmen sollte, sich, Zitat, endlich rechtskonform zu verhalten. Jetzt gibt es nur da auch wieder ein paar Probleme. Und zwar erstens ist das so, dieses EU-Recht, das gilt noch gar nicht. Die Regierungen der EU-Nationalstaaten, die müssen das erstmal in den nächsten 2 Jahren umsetzen als nationales Gesetz. Und dann kommt auch noch was dazu, was Heise Online berichtet, nämlich dass Google überlege, den Verlegern jetzt sowas wie eine Gegenrechnung zu schicken. Für die hunderte Millionen Klicks von Google zu den Seiten der Verlage und für das Werbegeld, das die Verlage dadurch machen konnten und ohne Google nicht hätten machen können. Klingt alles also so, als ob das jetzt nicht eine schnelle Einigung geben wird und ob Google dann eben Geld an die privaten Verlage zahlt für Textausschnitte oder ob sie das nicht machen und ob sie dann am Ende sich zum Beispiel dafür entscheiden, Google News einfach komplett abzuschalten. Das schauen wir doch dann mal in den nächsten Wochen und Monaten.
Haben Sie damit gerechnet, Herr Sterz, dass es jetzt zu einem komplizierten Streit kommen könnte?
Also der Streit dauert ja schon relativ lange und dementsprechend war relativ eindeutig, dass der kompliziert ist, aber das ist jetzt schon noch mal eine Schippe mehr drauf.
Christoph Sterz über Google, Google News und den Versuch der VG Media, mehr als 1 Milliarde Euro von dem Suchmaschinenkonzern zu fördern. Und während wir uns in Deutschland und in Europa gerade den Kopf um die Auswirkungen des Leistungsschutzrechts zerbrechen, setzt man in China weiterhin auf eine rigide Medienpolitik. Dass kritische Stimmen in China mundtot gemacht werden, gefährde nicht nur die Pressefreiheit im eigenen Land, sondern auch die Pressefreiheit weltweit, mahnt eine aktuelle Studie von Reporter ohne Grenzen. Tatsächlich baut China auch seine Auslandsmedien immer weiter aus, auch in afrikanischen Ländern wie Südafrika. Leonie Martich berichtet.
This is CGTN, China Global Television Network.
Chinas staatlicher Auslandssender leistet sich 4 große Büros in Afrika, darunter eines in Südafrikas Wirtschaftsmetropole Johannesburg. Dazu kommen ein Radiosender, eine Nachrichtenagentur und Zeitungen. Seit einem Jahrzehnt baut China seine Medienpräsenz am Kap massiv aus. Bislang allerdings mit eher überschaubarem Erfolg, sagt Professor Hermann Wassermann, Medienwissenschaftler an der Universität von Kapstadt. In afrikanischen Ländern, in denen einheimische Medien schwach sind oder kontrolliert werden, haben chinesische Medien größere Erfolgsaussichten. Aber hier in Südafrika, wo die Pressefreiheit gefestigt ist, tun sie sich schwerer. Chinesische Medien müssen sich in unserer vielfältigen und lebhaften Medienlandschaft behaupten. Viele Südafrikaner kennen sie nicht einmal oder interessieren sich nicht dafür. Der Konsum chinesischer Medien ist also nicht besonders hoch.
Africa Live. Find your voice.
Mit Africa Live, dem täglichen Nachrichtenmagazin, buhlt der chinesische Sender um neue Zuschauer. Eure Geschichten sind uns wichtig. Findet eure Stimme, heißt es darin. Die Chinesen versuchen auf andere Weise über Afrika zu berichten, besonders im Vergleich mit westlichen Medien, die lange ein sehr stereotypes und pessimistisches Bild des Kontinents gezeichnet haben. China setzt stärker auf positive Geschichten. Aus diesem Unterschied könnten die chinesischen Medien Kapital schlagen. Aber bisher ist ihnen das noch nicht wirklich gelungen. Chinas Einfluss wächst trotzdem. In Südafrika hält ein chinesisches Konsortium 20% der zweitgrößten Zeitungsgruppe Independent Media. Dementsprechend sorgte es für Aufsehen, als eine China-kritische Online-Kolumne gelöscht und die Zusammenarbeit mit dem Kolumnisten eingestellt wurde. Der schrieb daraufhin, China kaufe das Schweigen afrikanischer Medien. Doch Professor Wassermann bezweifelt eine direkte Zensur in diesem Fall. Es würde mich sehr überraschen, wenn jemand zum Telefonhörer gegriffen und gefordert hätte, feuert euren Journalisten. Ich denke, dass das eher ein Fall der Selbstzensur war, mit der man Kritik vorbeugen wollte, als eine direkte Einflussnahme Chinas. Im jüngsten Bericht von Reporter ohne Grenzen wird dieser Fall als Beispiel für Chinas wachsende mediale Macht genannt. Afrika sei zu einem Labor für Chinas weltweite Medienstrategie geworden, heißt es. Diese Wortwahl suggeriert, dass Afrikaner sich passiv verhalten, kritisiert der Medienwissenschaftler. Dass der Kontinent ein leerer Raum für Experimente ist. Aber das stimmt so nicht. Südafrikanische Journalisten sehen chinesische Medien sehr skeptisch. Ebenso kritisch sind die Medienkonsumenten. Sie sind sich des Einflusses Pekings bewusst. Es ist also problematisch, Afrikaner als unschuldige Opfer chinesischer Propaganda darzustellen. Tatsächlich berichten südafrikanische Medien durchaus kritisch über den wachsenden Einfluss Chinas auf dem Kontinent als mächtiger Handelspartner und Kreditgeber mit den Zügen einer neuen Kolonialmacht. Initiativen wie das China Africa Reporting Project der Johannesburger Witwatersrand-Universität setzen dennoch auf Dialog statt Konfrontation. Wir arbeiten sowohl mit Journalisten staatlicher als auch privater Medien zusammen, betont Projektkoordinator Bob Bukesa in einem Podcast. Dadurch erfahren wir, wie und unter welchem Blickwinkel sie arbeiten. Das würde nicht gelingen, wenn wir die Kollegen staatlicher chinesischer Medien ausschließen würden. Wer weiß, wie die andere Seite vorgeht, kann auch gegensteuern, so der Tenor. Die Medienwissenschaftler haben keine Angst vor einer chinesischen Medienhegemonie, die die hart erkämpfte Pressefreiheit in Südafrika gefährdet. Wachsamkeit bleibt jedoch angebracht.
Leonie March über Chinas Versuch, an medialem Einfluss in Südafrika zu gewinnen. Gerade bekam übrigens erst der Kamerahersteller Leica wegen eines Werbevideos Ärger, das eine Szene der Proteste auf dem Platz des Himmlischen Friedens von 1989 zeigte und von China gesperrt wurde.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Amin Idris, ich bin stellvertretender Chefredakteur von Aachener Zeitung und Aachener Nachrichten. Unsere Schlagzeile für morgen ist die Frage nach einem erneut drohenden Dürresommer. Der April war auch bei uns sehr niederschlagsarm. Meteorologen äußern sich mit Blick auf den Sommer besorgt. Die Waldbrandgefahr ist hier im Westen der Republik zwar nicht so groß wie etwa in Brandenburg. In unserem Verwaltungsgebiet liegt aber das Hochmoor Hohes Venn, das schon häufig gebrannt hat und derzeit wegen akuter Brandgefahr in Teilen gesperrt ist. Außerdem hören wir bei Bauernverbänden nach, was eine erneute Dürre für Landwirte bedeuten würde, und wir ordnen in unserem Kommentar in den Aachener Nachrichten die Trockenheit in die aktuelle Klimadiskussion ein.
Das war Medias Res und noch einmal zurück zum Anfang dieser Sendung. Wir können auch nicht altbacken, zumindest gilt das für unsere Kollegen vom Büchermarkt, die hier nach den Nachrichten übernehmen. Da geht es um die Frage, welche Sprache sich eignet, um als Autorin über Sex zu schreiben. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt an dieser Stelle Antje Alroggen.